Apropos wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal kat.ch und dem Podcast «Laut und Leis». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
Heute bei «Apropos» der Bundeskanzler tritt zurück.
Vielen Dank, Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren. Heute Morgen habe ich den Präsidenten des Nationalrates und die Mitglieder des Bundesrates informiert, dass ich auf Ende dieses Jahres und damit der Legislatur zurücktreten werde.
8 Jahre lang hat der Walter Thurner als Bundeskanzler Geschäfte und Sitzungen vom Bundesrat organisiert. Man hat ihn auch der 8. Bundesrat genannt. Der Walter Thurner ist ein bisschen anders als seine Vorgängerinnen und Vorgänger, eine sehr öffentliche Figur gewesen. Dabei hat er häufig bessere Reden gehalten als die tatsächlichen Bundesräte. Jetzt hat er sie Rücktritt angekündigt. Bleibt von ihm. Und was heisst das jetzt für die kommenden Bundesratswahlen? Der Thurner ist Mitglied der Mittepartei. Sein Posten könnte jetzt Teil werden von einer grösseren Rechnung. Was genau das für Überlegungen sind und wer am ehesten für die Nachfolge von Walter Thurner in Frage kommt, das besprechen wir heute bei «Apropos» mit dem Bundeshausredakteur Markus Häfliger. Hallo Markus.
Hoi Philipp.
Markus, die 7 Bundesrätinnen und Bundesräte bringen viele Leute gerade noch so knapp zusammen. Beim Bundeskanzler ist dann die Grenze oft erreicht. Was macht der Bundeskanzler?
Der Bundeskanzler ist da die 8. Person, die auf dem jährlichen Bundesratsfoto auch noch irgendwo rumsteht und wo die Leute sich eben dann fragen, wer ist denn das eigentlich? Und seit 8 Jahren war es eben der Walter Thurner, ein Aargauer, 60 Jahre alt. Und was macht der, oder? Es ist eigentlich, dass die Leute nicht wissen oder viele Leute nicht wissen, wer das ist, tut eigentlich seiner Funktion schon ein bisschen Unrecht, weil er ist tatsächlich die mächtigste, wichtigste Person von der Bundesverwaltung. Und diese Aussage ist jetzt nur halb richtig, weil er ist nicht einfach ein Bundesangestellter, sondern er wird wie Bundesrat nicht einfach von der Landesregierung irgendwie ernannt, sondern von der Bundesversammlung gewählt. Ist darum so eine Art Mischung von zwischen Politiker und Chefbeamten und so. Und er ist insofern wichtig, als er eine Art Stabschef ist vom Bundesrat. Er ist auch in jeder Bundesratssitzung dabei. Er dürfte mitdiskutieren, Anträge formulieren. Das Einzige, was er nicht darf, ist mit abstimmen. Aber sonst ist er wirklich im Kern von der Macht, von der Eidgenossenschaft.
Du sagst Stabstelle. Was macht so eine Stabstelle genau im Fall vom Bundesrat?
Also die Bundeskanzlei ist heute ein ziemlich grosser Laden, hat über 300 Angestellte. Und was sie zum Beispiel machen, ist die ganze Koordination von der Bundesratsgeschäft. Oder das sind jede Woche Dutzende, manchmal dreistellige Zahlen von Entscheiden, die gefällt werden müssen. Und die Bundeskanzlei, die koordiniert das. Sie betreibt die elektronischen Systeme, wo all die Anträge und Berichten und so einander zwischen den Departementen hin und her gehen. Sie machen Traktandenlisten, sie organisieren nachher ganze Kommunikation mit den Medien. Sie sind zum Beispiel auch für die korrekte Formulierung und Übersetzung in alle Landessprachen von den Gesetzen und anderen Rechtstexten zuständig. Sie organisieren zum Beispiel auch die eidgenössischen Wahlen, die jetzt wieder stattfinden. Also das ist nur ein kleiner Teil von der Aufgabe von dieser Bundeskanzlei. Gleichzeitig sollte sie auch noch eine Art so ein strategisches Frühwarnsystem von diesem Land sein und irgendwo auch so ein bisschen die departementsübergreifendes Krisenmanagement entscheidend prägen und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht auch einer der grossen Erfolge auch von Walter Thurner. Seit gut 2 Jahren hat er auch den Einflussbereich von dieser Bundeskanzlei entscheidend ausgebaut. Er hat nämlich einen grossen Bereich neu übernommen, wo digitale Transformation heisst. Also mit dem hat die Bundeskanzlei auch so eine departementsübergreifende Rollen bekommen in der ganzen Digitalisierung, so eine Geschichte, die vorher auf verschiedene Departemente verteilt worden ist. Und das ist sicher ein Erfolg auch von Walter Thurnherr. Er hat das heute auch kurz erwähnt an seiner Medienkonferenz, wo er in seiner Zeit auch die Bundeskanzlei in diesem Bereich wichtiger und einflussreicher hat können aufstellen.
Okay, das ist schon einiges. Und wie jeder weiss, wo schon mal je in einem Verein war, die wahre Macht hockt dort, wo die Traktandenliste gemacht wird.
Und das Protokoll geschrieben wird und so weiter und so fort. Genau.
Du hast schon gesagt, 60 ist der Walter Thurnherr aus Margau. Was muss man sonst noch über ihn wissen? Was hat er für eine Karriere hinter sich?
Der Walter Thurnherr ist schon von seinem Werdegang her recht eine interessante Figur. Oder? Im Aargau aufgewachsen. Das schenkt ihm natürlich alle Sympathien von meiner Seite als so quasi Kantonskompatriot. Er kommt allerdings auf dem Freiamt. Das ist so ein anderer Ecken, als ich herkomme. Aber er hat dann theoretische Physik studiert. Also ich kenne sonst keine wichtige Person in der Bundespolitik, die Physik studiert hat. Und er hat dann aber nicht den Weg von einem Wissenschaftler eingeschlagen, sondern er ist zuerst in die Diplomatie gegangen. Er ist unter anderem ist er auf der Botschaft in Moskau, hat andere Jobs gehabt und irgendwann ist er dann den EDA-Chef aufgefallen und er ist persönlicher Mitarbeiter geworden von Flavio Gotti zuerst, später dann von Joseph Theiss und so ist er in immer höhere Sphären von der Bundesverwaltung aufgestiegen. Er ist Generalsekretär geworden vom Aussendepartement, ist dann mit dem Joseph Theiss ins Wirtschaftsdepartement gegangen. Doris Leutert hat ihn dort auch noch gerade behalten, hat ihn dann mitgenommen ins Umweltdepartement. Und eben 2015 ist er dann Bundeskanzler geworden als Nachfolger von seiner weniger bekannten Vorgängerin Corinna Casanova. Das hat er jetzt 8 Jahre gemacht und jetzt hat er eben auf Ende Legislatur, sehr überraschend muss man sagen, wir haben das nicht auf dem Radar gehabt, hat er jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Dass er theoretische Physik studiert hat, das haben wir schon immer wieder gespürt. Das hat er auch gerne durchblicken, oder?
Ja, er hat das wirklich auch zelebriert, oder? Er hat einen Twitter-Account, wo er keine politischen Botschaften verbreitet hat, sondern immer gern wieder mal irgendwie ein sehr kompliziertes mathematisches Rätsel, das ich nie habe können lösen, ganz ehrlich. Und er hat mit dem schon konkret kokettiert. Er ist ja dann auch immer gelobt worden, was für ein intelligenter Mensch dass er sei und so. Und ich glaube schon, dass ihm die Komplimente schon auch noch gefallen.
Du hast gesagt, er hat es nicht auf dem Radar gehabt, das hat zurückgetreten. Weiss man, warum er nicht mehr will?
Man weiss es nicht. Er hat heute gesagt, wir müssen immer dann zurücktreten, wenn man noch auf der Höhe der Aufgabe sei. Das sei seine Überzeugung. Er hat jetzt das 8 Jahre gemacht. Er sagt, er wisse nicht, was er in Zukunft würde machen.
Non, pour la recherche, c'est beaucoup trop tard. Je m'intéresse à ce qui se passe. J'ai quelques contacts encore. Je ne sais pas si je vais rentrer dans ce domaine, mais j'ai toujours aimé le contact avec les scientifiques.
Er hat auch, wie mir heute jemand erzählt hat, hat er mal nicht allzu langer Zeit in einem Gespräch gesagt, ja, die meisten Bundesräte verpassen den richtigen Moment für den Rücktritt. Und ich glaube vielleicht, ja, vielleicht hat er auch genug. Er hat auch gesagt, dass die letzte Legislatur sehr streng gewesen sei, oder? Mit der ganzen Corona-Pandemie, dann auch mit dem Ukraine-Krieg und all den Verwerfungen, die das ausgelöst hat. Er hat sie als die schlimmste Legislatur der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet heute. Und ich nehme ihm das durchaus auch ab, dass er es auch angehängt hat. Und ich würde auch nicht ausschliessen, dass in den nächsten Monaten gleich noch irgendeine neue Funktion bekannt wird, die er könnte übernehmen könnte und dass er vielleicht schon irgendwo eine Idee hat, was er noch machen möchte. Das kann auch sein.
Ein Grossteil von seiner Arbeit spielt sich im Verborgenen ab. Dort, wo wir nicht anschauen können, kann man trotzdem sagen, wie er war als Bundeskanzler.
Er hat als ein starker Bundeskanzler gegolten. Und Ausdruck von dem ist eben zum Beispiel, dass er die anderen können überzeugen konnte, einen Teil von ihrer Macht in dem ganzen Digitalisierungsbereich an die Bundeskanzlei abzutreten. Und ich habe das schon gesagt, seine Macht besteht nicht darin, dass er irgendwie entscheiden kann. Er hat, wie gesagt, kein Stimmrecht. Aber er kann mitreden in den Sitzungen vom Bundesrat. Man weiss nicht genau, wie oft er es gemacht hat. Aus dem Umfeld der anderen Bundesrätinnen und Bundesräte hört man aber schon ab und zu, dass der Thurnherr auch in informellen Gesprächen einen gewissen Einfluss gehabt hat. Man geht auch davon aus, dass auch zum Beispiel Viola Amherd, die ja der gleichen Partei angehört, wenn er ab und zu auf ihn hört, dass er auch in solchen auch bilateralen Vier-Augen-Gesprächen manchmal vielleicht irgendwo auch etwas hat können platzieren und Einfluss nehmen. Solche Sachen, ich habe vorher gesagt, er hat durchaus ein Rampenlicht genossen. Das können wir vielleicht noch auf seine Reden nachher sprechen. Die Sachen, die er im, sagen wir, hinter den verschlossenen Türen Einfluss genommen hat, das hat er nicht an die grosse Glocke gehängt. Er ist so ein loyaler Bundeskanzler gsi, hat immer eigentlich dann auch auf die Bundesräte gezeigt, wo die Entscheid gefällt hat. Aber er hat sicher da gewisse Rolle gespielt in dem informellen Bereich. Was er ja auch hat, er hat den offiziellen Bericht vom Bundesrat zu der Bewältigung von der Corona-Pandemie verfasst. Der ist letztes Jahr, im Jahr 2022, rausgekommen, wo er durchaus gewisse Aspekte kritisch beurteilt hat. Auch da sind, soweit ich weiss, auch noch gewisse Projekte jetzt am Laufen, wo man noch will Schlussfolgerungen ziehen, dass ein anderes Mal das Krisenmanagement vom Bund in solchen oder ähnlichen Situationen könnte verbessert werden. Also dort hat er, würde ich sagen, relativ unverblümt auch Probleme benennt. Und er hat heute aber gleichzeitig auch eingeräumt von den Medien, auch recht offenherzig, dass eigentlich seine grösste Ambition, dass er in dieser nicht so weit gekommen ist, wenn er hätte wollen, ein bisschen weit gescheitert ist. Und die Ambition, hat er gesagt, sei eigentlich gewesen, dass er das Silo-Denken von der Bundesverwaltung, von den Departementen hätte wollen, überwinden oder helfen zu überwinden. Und das ist ihm nicht recht gelungen. Im Gegenteil, es hat zum Teil noch zugenommen.
Ich hatte schon etwas mehr Ambitionen, was das Silo-Denken der Departemente betrifft. Oder die Bundesverwaltung, das wird einfach zwangsläufig eine Einheit werden müssen. Und das departementale Denken ist immer noch da oder hat zum Teil phasenweise auch zugenommen.
Was meint er mit dem? Er hat dann gesagt, gewisse Bundesbeamte angestellt, die müssten endlich lernen, dass sie nicht Angestellte von einem Bundesrat sind, weil der zahle schließlich auch nicht ihren Lohn, sondern dass sie Angestellte vom Gesamtbund sind, dass sie mehr das Gesamte sollten im Auge haben. Und in dem Punkt hat er gesagt, da habe er leider nicht so das erreicht, nämlich dass man da mehr als Einheit denkt, als Einheit auftritt. Das habe er nicht erreicht.
Die Leute müssen lernen, dass sie nicht für ihren Departementschef arbeiten, sondern sie arbeiten in einer Bundesverwaltung. Es gibt keinen einzigen Bundesrat, der seine Mitarbeiter privat bezahlt.
Wir reden gerade weiter über den Waldturn her, nach der Werbung.
Laut und leis ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheiten Debatte, Sandra Leis lädt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand herausschauen und etwas zu sagen haben. Der Podcast «Laut und Leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch/podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Max, wie vorhin gesagt, er hat auch sehr gerne Reden gehalten, der Wald Thunherr.
Er hat die Disziplin von der politischen Rede, die hat er wirklich gelebt. Er hat sie auch zelebriert. Er hat, würde ich sagen, rhetorisch die besseren Reden gehalten als die meisten Bundesrätinnen und Bundesräte von den letzten so 20, 30 Jahren, die ich überblicken kann. Fast alle, muss man sagen. Das war immer sehr ausziseliert mit den Haufen historischen Rückgriffen und Pointen und auch viel Humor. Also eine Rede, die er kürzlich gehalten hat von einer Kantonsschulklasse, ich glaube im Zürich-Oberland, wenn ich mich nicht täusche, dort hat der Titel gelautet «Fart Proudly». Also auf Deutsch einfach, ich meine, das würde ich so nie sagen, aber ich zitiere ja da nur den Bundeskanzler, furzmutig, oder?
Stolz.
Und, furzstolz. Und er hat auch wirklich auch eine gewisse Selbstironie immer gezeigt in dieser Rede. Ich möchte ein Zitat vorlesen über die Corona-Krise, die er in der Rede gehalten hat. Also ich zitiere jetzt. Die Corona-Krise hat einige Einsichten hervorgebracht, die nicht sonderlich überrascht haben. Wir waren zu wenig gut vorbereitet, wie in anderen Krisen auch. Wir hatten Abstimmungsprobleme unter den verschiedenen Bundesämtern. Das ist eigentlich der Normalzustand. Wir haben alle Stärken und Schwächen des Föderalismus gesehen. Damit leben wir seit 1848. Und bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens besteht Nachholbedarf. Zeigen Sie mir den, der das nicht schon vorher gewusst hat. Und das hat ihn, finde ich, ausgezeichnet. Er hat zum Teil auch ein bisschen den Hofnarr gespielt von der Regierung, weil er effektive Probleme viel klarer benannt hat, viel weniger um den heissen Brei herumgeredet hat, als das Bundesratsmitglieder machen. Und er hat den Spielraum genutzt. Er ist nie zu weit gegangen, dass die anderen sauer werden könnten. Aber er hat so durch witzige, auch durchaus, würde ich jetzt anerkennen, gescheite Reden, so auch Probleme benannt. Und meistens haben auch Publika auf seine Reden sehr positiv, sehr wohlwollend reagiert. Und ich finde, das muss man auch anerkennen, so die Disziplin von der politischen Rede, die geniesst in unserem Land, ja, bei unseren Politikern, finde ich, ein Mauerblümchen-Dasein. Das pflegen sehr wenige richtig. Die einzige Ausnahme, würde ich sagen, vom jetzigen Bundesrat ist der Alain Berset, würde ich sagen, in der ersten Hälfte von seiner Amtszeit.
Das heisst, für die politische Rede sieht es düster aus in den nächsten paar Jahren?
Ja, das wird ein bisschen schwieriger werden, genau. Wir müssen mit mehr Artikel selber schreiben und nicht mehr Reden von den Politikerinnen und Politikern abdrucken.
Hast du das Gefühl, der Walter Thurnherr wäre selber gerne Bundesrat gewesen?
Es hat einen Moment gegeben, nach dem Rücktritt von der Doris Leuthard, wo er ziemlich ernsthaft ins Spiel gebracht worden ist. Es hat dort also auch Fraktionsmitglieder gewesen von der Mitte, die gesagt haben, hey, der Beste, den wir haben, ist einfach er. Er soll das machen. Er hat nie Ambitionen in diese Richtung geäussert. Ich glaube, er wäre nicht chancenlos gewesen damals, wenn er angetreten wäre.
Er ist Mitglied von der Mittepartei. Ist das wichtig? Ist das ein politisches Amt, Bundeskanzler?
Das ist jetzt eine gute Frage. Eigentlich ist es nicht ein parteipolitisches Amt. Es bringt der Partei, die den Bundeskanzler stellt, nicht wahnsinnig viel. Ausser vielleicht noch ein bisschen zusätzlichen Informationszugang, was auch nicht zu unterschätzen ist. Das ist ja zum Beispiel ein Problem, das die Grünen und die Grünliberalen haben, dass sie niemanden haben, der ihnen Infos auf den Bundesrat geben kann. Die Partei, die den Bundeskanzler hat, hat neben ihren Bundesräten auch noch den Kanzler, der da helfen kann mit Infos und so. Und das ist häufig schon die halbe Miete in der Bundespolitik, wenn man ein bisschen Vorsprung hat. In der Geschichte haben bis jetzt nur drei Parteien den Bundeskanzler gestellt.
Lass mich röteln. FDP, jawohl, SVP, richtig. Mitte.
Falsch.
Ah.
FDP in ungefähr zwei Drittel.
Nein, SP natürlich.
Und dann hat eben Mitte, CVP, Schrägstrich, die haben jetzt, glaube ich, etwa vier im Ganzen. Und dann einmal hat auch die SP den Bundeskanzler gestellt. Ein paar erinnern sich vielleicht, Walter Buser in den 80er Jahren. Und jetzt ist die Frage eben, wie wichtig ist es? Es hat einmal, ich mag mich erinnern, ich glaube bei der letzten oder vorletzten Vakanz, hat es einmal das Gedankenspiel gegeben, ja, wir könnten ja den Grünen den Bundeskanzler geben, dann sind die vielleicht einmal auch so ein bisschen befriedigt und können auch ein bisschen schnuppern an der Macht und so. Und die haben dann das dankend abgelehnt, so ein bisschen mit dem Argument, also wir gehen sicher nicht das Büro für die Regierungsparteien machen. Und eben, das zeigt ein bisschen, oder? Es ist eine schwierige Geschichte. Es ist irgendwo politisch und doch nicht so ganz. Es fließt ein, die Berechnungen rund um die Zauberformeln, aber halt gleich nicht so ganz. Und jetzt gerade der Thurnherr und schon seine Vorgängerin Corina Casanova, sie war ja Mitte gewesen, oder Schrägstrich CVP, die beiden Sitze von diesen beiden Mittevertretern kann man schon ein bisschen als eine Kompensation sehen, dass man damals im Jahr 2003 den CVP den zweiten Bundesratssitz weggenommen hat mit der Abwahl von Ruth Metzler. Und eben dann, gleich darüber ab, ist dann eben Corina Casanova gekommen und hat das Amt übernommen. Und so gesehen ist es ein bisschen so ein bisschen Kompensation. Nicht mehr zwei Bundesrat, dafür noch der Bundeskanzler. Ja, also so gesehen, ja, es spielt mit in diesen Gedankenspielen rund um die Regierungszusammensetzung, aber es gibt kaum eine Partei, die würde sagen, ja, also im Fall, okay, gehen uns der Bundeskanzler, dafür verzichten wir auf den Bundesratssitz. Interessant ist, dass heute jetzt die SVP als erstes Thomas Sesche sofort gesagt hat, wir wollen den Bundeskanzler. Wir haben ihn noch nie gehabt. Wir sind die grösste Partei. Das ist ein valables Argument. Die SVP hat ihn tatsächlich noch nie gehabt, seit 1848, den Sitz. Ja, also wir werden es sehen. Ich finde es heute noch schwierig vorauszusehen, wo er genau hingehen wird. den Posten.
Aber es kann durchaus sein, dass man wieder sagt, die Grünen und die GLP, die weiss schon lange, bis näher kommen an der Regierung, nehmen doch den Sitz vom Bundeskanzler, von der Bundeskanzlerin.
Man kann tatsächlich argumentieren, dass, also für die GLP aus heutiger Sicht, halte ich das ihre Chance für null, dass sie werden im Dezember im Bundesrat überkommen. Und bei den Grünen sind die Chancen auch sehr klein. Darum wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, wenigstens ein bisschen etwas überzukommen. Und man muss auch noch hinzufügen, dass namentlich die GLP einen möglichen Kandidat in ihrer Reihe hat, nämlich einer der beiden Vizekanzler, der Victor Rossi. Der gehört oder steht mindestens der Partei nach.
Hm. Wer ist der zweite? Der Simonazzi.
Genau.
Das heisst, der Victor Rossi ist auch wie so ein Favorit jetzt schon?
Ja, also zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist mir jetzt nicht bekannt, dass er sich geäussert hätte. Es ist auch noch zu kurz seit dem Rücktritt. Ich würde das überhaupt nicht sagen, dass er Favorit ist. Es ist klar, er und auch der andere Vizekanzler, der André Simonazzi, der ja in der Öffentlichkeit recht bekannt ist als Bundesratssprecher, die beiden sind mögliche Kandidaten. Und sonst darüber runter ist es im Moment schwierig für mich, einen Favorit oder eine Favoritin rauszustellen. In Frage kommen sicher auch hochrangige Bundesbeamte, also namentlich Generalsekretäre von den 7 Departementen oder auch Bundesamtsdirektorinnen und Direktoren. Ist denkbar, dass ein oder andere von denen ins Rennen steigt. Von denen gibt es etwa 70. Es ist auch denkbar, dass zum Beispiel ein Staatsschreiber von einem Kanton es versucht. Ich glaube, für irgendeinen Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft oder aus der unteren Charge von der Bundesverwaltung, es ist wenig denkbar, dass so jemand kommt. Aber so ein Favorit würde ich sagen, wie es eben der Walter Thurnherr damals, als er antreten war. So einen klaren Favorit sehe ich im Moment jetzt nicht.
Es ist nicht nur eine Traktandenliste, sondern die wichtigste in der Schweiz. Danke, Markus.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, die aktuelle Folge zum Rücktritt von Walter Thurnherr, dem Bundeskanzler von der Schweiz. Die ganze Berichterstattung zu diesem Rücktritt werden wir noch sehr gerne verlinken. Morgen geht es weiter bei Abprobieren mit Krimisum und zwar mit der Vorgeschichte von der Verwahrungsinitiative. Gleichzeitig gibt es auch noch eine neue Ausgabe von unserem Podcast mit dem Gerichtspsychiater Frank Urbaniok. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.